ARD Sounds.
Hi, bevor ihr weiterhört, ein kleiner Hinweis. Ihr hört jetzt eine Hintergrundfolge zum Thema Hinter den Kulissen des Bundesverfassungsgerichts. Wir erzählen euch interessante Dinge rund um das Gericht und erklären jede Menge, wie es aufgebaut ist und arbeitet. Mit mir im Studio ist natürlich wieder Frank Bräutigam, ARD-Rechtsexperte und Leiter der ARD-Rechtsredaktion. Hallo Frank.
Hallo Exona. Ja, und wir beginnen mal mit einer ganz typischen Situation um kurz vor 10 in Karlsruhe am Bundesverfassungsgericht. Wir beide, Exona und ich, die Journalisten, sind da mit Kamera und Mikro im Gewusel des Karlsruher Gerichtssaals unterwegs. Machen letzte Interviews, schauen den Klägern und den Politikern ins Gesicht, sind die entspannt, aufgeregt. Dann gehen wir auf die Presseempore hoch und sehen dort, wie um Punkt 10 Uhr die braune Holztür aufgeht und der Saaldiener mit lauter Stimme ruft:
Das Bundesverfassungsgericht.
Das sind dann auch die Bilder der Frauen und Männer in den roten Roben, die man abends in der Tagesschau sieht. Aber was passiert in dieser Zeit um kurz vor 10 in Karlsruhe eigentlich hinter dieser Tür? Das erzählt uns jetzt Susanne Beer, ehemalige Richterin im ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts.
An diesen großen, wichtigen und ja eher seltenen Tagen, wo das Gericht auftritt, also mündlich verhandelt oder verkündet, findet man sich irgendwann so 5 vor 10 in dem Zimmer hinter der Richterbank ein. Es gibt sogar einen separaten Aufzug, in dem man dort hochfahren kann, um nicht durch die Menschenmengen zu gehen. Den habe ich nie benutzt. Bin auch durch die Besucher und Besucherinnen gegangen und wurde meist nicht erkannt, wenn ich keine Robe anhatte. Und dann hängt man sein Jackett auf und alle haben ein Hemd drunter. Es wird so gesagt, man sollte doch ein Hemd mit langen Ärmeln und möglichst weiß tragen. Und dann liegen die Roben über den Stühlen. Das Barett liegt davor und es gibt kleine Schildchen mit den Namen, damit wir das auch ja nicht verwechseln. Und dann zieht man sich an, stellt sich in einer Reihe auf. Das ist immer der Moment, wo man nochmal gucken muss, stehen wir in der richtigen Reihenfolge. Es geht wie im Gericht immer alles nach dem Dienstalter. In der Mitte der Präsident oder die Vizepräsidentin, dahinter der Mensch, der die Entscheidung vorbereitet hat, also Berichterstatter, Berichterstatterin, und dahinter alle nach Dienstalter, sodass ich am Anfang ganz hinten stand und ganz außen saß und mit den Jahren immer weiter nach innen rückte, also weiter vorne stand und weiter innen saß.
Susanne Beer erinnert sich auch noch sehr gut an ihren ersten Auftritt als Richterin.
Als ich das erste Mal da stand, war ich offensichtlich so nervös, dass ich etwas ernst reinblickte und mein älterer, erfahrener Kollege zu mir sagte: Frau Beer, wir sind ein freundliches Gericht, Sie können auch lächeln. Und dann habe ich gedacht, okay, ich entspanne mal meine Gesichtszüge ein wenig, gehe in den Raum und gucke freundlich in die Menschen. Die eine Seite wird enttäuscht sein, die andere Seite wird sich freuen. Und wir als Gericht sind neutral, wir machen ja keine Dienstleistung für irgendjemanden, sondern wir entscheiden nach der Verfassung. Und insofern guckt man dann möglichst freundlich, aber gibt nichts zu erkennen in die eine oder andere Richtung.
Ja, soweit also erstmal ein kleiner Einblick hinter die Kulissen des Verfassungsgerichts. Vor kurzem hat das Gericht ja zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Frank, du warst dabei. Wie offen war die Tür da wirklich? Wie nahe kommen da die Besucherinnen, den Richterinnen und Richtern und vielleicht auch den Räumlichkeiten des Gerichts?
Ja, das war ein Samstagmorgen. Es hatte in der Nacht geregnet, aber so um kurz vor 10 in Karlsruhe, da war eine lange Schlange vor dem Gericht. Also es hat die Menschen interessiert, da reinzuschauen. Und wenn man dann ins Foyer kam, da waren dann auch gleich die roten Roben ausgestellt. Man konnte die sich dann ganz genau anschauen. Man konnte dann im wahrsten Sinne des Wortes den Weg einer Verfassungsbeschwerde gehen. Das war auch symbolisch dann auf dem Boden dargestellt. Den gehen wir nachher auch noch hier in unserer genau. Hintergrundfolge. Und die Richterinnen und Richter, die standen dann zum Beispiel oben im Gerichtssaal und waren im direkten Gespräch mit den Menschen. Das konnte ich beobachten. Also die haben sich Zeit genommen für die Leute an diesem Tag. Die wurden auch interviewt, dann in einem Saal mit viel Publikum. Man konnte auch einen Blick ins Dienstzimmer vom Präsidenten und der Vizepräsidentin werfen. Und dann mittags war das Wetter ein bisschen besser. Da standen dann so Liegestühle auch auf der Wiese vorm Gericht. Also das war, so hatte ich den Eindruck, bei den Menschen ein entspannter, aber auch ein spannender Tag.
Und du hast vor Ort auch mit Besucherinnen und Besuchern gesprochen.
Ja, das war für die schon eine besondere Erfahrung, war mein Eindruck, so nah ans und ins Gericht ranzukommen.
Man kennt es so aus dem Fernsehen und jetzt hier zu sein, ist so eine ganz besondere Atmosphäre.
Und es waren auch Familien mit Kindern da.
Wir finden es wichtig, dass eben auch schon die Kinder mitkriegen, wie die Demokratie funktioniert, welche Rechte sie haben und wie das eben auch alles abläuft und durchgesetzt wird.
Ja, danke für den Einblick in den Tag der offenen Tür am Bundesverfassungsgericht, der vor kurzem stattgefunden hat. Unser Podcast heißt ja Rote Ruben und über die wollen wir jetzt auch mal etwas genauer sprechen. Die sind ja, hast du gerade erzählt, beim Tag der offenen Tür auch schon aufgetaucht, aber auch bei Susanne Beer, der ehemaligen Richterin. Warum tragen eigentlich die Richterinnen und Richter Ruben und nicht einen Anzug oder einen Hosenanzug?
Damit die Richterinnen und Richter eben in ihrem Amt gesehen werden und nicht als Privatpersonen. Auch das hat uns Susanne Beer so erzählt.
Das habe ich auch erst verstanden, als ich das erste Mal die Robe anhatte. Dass nämlich die Robe keine Verkleidung ist, sondern die Robe bewirkt, dass man sich aufs Gesicht konzentriert. Es kommt dann nämlich nicht mehr darauf an, ob der eine einen schicken Anzug anhat und der anderen nicht so schicken oder ob mir die Krawatte gefällt, sondern es kommt dann nur noch darauf an, wie mich jemand anblickt und was er spricht. Denn alles andere ist ja identisch. Das wird ja dann uninteressant. Und diese Hervorhebung des denkenden und sprechenden Kopfes, das war, glaube ich, die Funktion, die mir dann besonders auffiel.
Und wie kam es, dass die Richterinnen und Richter genau diese roten Roben tragen, mit denen sie heute in den Gerichtssaal kommen?
Also ganz am Anfang 1951, da haben die Verfassungsrichter die gleichen Roben getragen wie am Bundesgerichtshof. Das ist das andere hohe Gericht hier in Karlsruhe, das schon 1950 hierher kam. Und was der Unterschied ist, darüber sprechen wir gleich noch. Und das waren Roben in einem dunkleren Weinrot, auch Karmesinrot genannt. Ende der 50er Jahre fanden die Verfassungsrichter dann, wir brauchen eigene Roben. Und das war durchaus ein Symbol dafür, dass dieses neue Gericht Schritt für Schritt mit mehr Selbstbewusstsein auftrat in der jungen Bundesrepublik. Und die neuen eigenen Roben, die hat dann Anfang der 60er Jahre die Kostümabteilung des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe hergestellt. Und das Vorbild für den Kostümschneider war die traditionelle Richtertracht der Stadt Florenz aus dem 15. Jahrhundert.
Du hast gerade gesagt, die Richterinnen und Richter am Bundesgerichtshof tragen karmesinrote Roben und am Anfang war das beim Bundesverfassungsgericht auch so. Wie ist es denn jetzt heute? Was ist das für ein Rot?
Ja, da musste ich mich auch erst schlau machen, aber bei den heutigen Roben, da spricht man von Kardinalrot oder auch Scharlachrot.
Und das ist dann ein bisschen heller als das Karmesinrot, oder?
Genau.
Ja, und wer kümmert sich heute um die Roben, dass die instand gehalten werden?
Mittlerweile kümmert sich seit vielen Jahren, schon seit 26 Jahren, die Maßschneiderin Kerstin Brandt um die roten Roben. Die steht in engem Kontakt mit den Amtsmeistern im Gericht. Frau Brandt habe ich für eine Doku zum 70. Geburtstag des Bundesverfassungsgerichts vor einigen Jahren in ihrem Karlsruher Atelier mal besucht. Hören wir doch kurz rein.
Das ist eine alte, traditionelle Handwerkskunst. Das ist hier alles hier in so Falten dauerhaft gepresst. Das gibt's heute nur noch ganz selten. Das ist nicht einfach eingebügelt.
Die Amtstracht der Richter, die hat ja drei Elemente. Da ist die Robe und zur Robe gehört zweitens noch das sogenannte Bäffchen, das ist ein weißes Halstuch. Und drittens das Barett, das ist ein roter Hut, nenne ich es mal. Und die Roben werden nicht für jede Person, für jede Richterin oder Richter eigens neu angefertigt, sondern man erbt sie sozusagen von früheren Richtern.
Ja, wie läuft denn dieser Prozess dann ab, wenn die neuen Richter und Richterinnen ans Gericht kommen?
Auch das hat mir Kerstin Brandt damals in meiner Doku erzählt.
Die werden weiter vererbt. Die sind in verschiedenen Größen gefertigt. Bisschen schmaler, bisschen breiter, bisschen länger, bisschen kürzer. Und dann wird die Robe, die frei ist, die am besten passt, rausgesucht und die wird angepasst.
Und genau das ist der Job von Kerstin Brandt. Wenn also eine neue Richterin ans Gericht kommt, erwartet sie nicht nur ein voller Schreibtisch, sondern auch ein Termin mit der Schneiderin. Und man schaut, gibt es eine Robe von einer ehemaligen Richterin, die in etwa passt? Und dann legt Kerstin Brandt los und passt an. Im Zimmer hinter dem Gerichtssaal bekommen die Richterinnen und Richter um kurz vor 10, bevor sie raus ins Rampenlicht gehen, übrigens Hilfe beim Ankleiden von den Amtsmeistern im Gericht, die sich auch sehr stark um diese Roben kümmern.
Ja, wir haben uns natürlich gefragt, weil wir das selbst nicht nachvollziehen können, wie sich das eigentlich anfühlt, so eine rote Robe anzuziehen. Das hat uns auch Susanne Beer erzählt.
Also ist auch für Richter und Richterinnen ganz selten, die Robe anzuziehen. Und es ist ein sehr besonderer Moment. Als mir der Amtsmeister half, hatte ich schon das Gefühl, das ist Geschichte. Die Robe hat ein Vorgänger getragen, die hat noch einer davor getragen. Das ist nicht nur das Symbol für deutsche Justiz und auch das deutsche Nie wieder zu einem Unrechtsstaat und den deutschen Grundrechtsschutz und so weiter, sondern es ist auch was, was wirklich, wo du hier in große Fußstapfen triffst. Und insofern war die Robe für mich immer ein ganz besonderes Kleidungsstück, ein besonderes Moment. Sie ist übrigens sehr warm, sie ist schwer und manchmal, wenn man auf so Rollstühlen sitzt, rollt man versehentlich darauf und muss dann sich zurechtruckeln, damit das nicht peinlich wird. Also die Robe hat natürlich vor Ort auch so kleine Herausforderungen.
Und können die Richterinnen und Richter nach ihrer Amtszeit die Roben einfach mit nach Hause nehmen und als Andenken behalten? Das wäre ja ganz nett, oder?
Das ist keine eigene Robe, man schafft die sich nicht an, die gehört dem Verein der Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts, hängt in Schränken, wird auch nicht aus dem Gericht entfernt und wird nur getragen, wenn entweder mündlich verhandelt wird oder verkündet wird.
Ja, nach ihrer Amtszeit musste also auch Susanne Bär ihre Robe wieder abgeben. So, jetzt haben wir über die Zeit um kurz vor 10 in Karlsruhe gesprochen und die roten Roben. Das Bundesverfassungsgericht feiert ja dieses Jahr seinen 75. Geburtstag. Und zu diesem Anlass würde ich gern mit dir, Frank, ein bisschen über die Gründung und die Anfänge des Bundesverfassungsgerichts sprechen in der Nachkriegszeit. Heute ist es ja irgendwie selbstverständlich, dass das Gericht in Karlsruhe ist. Aber warum ist es eigentlich hier?
Ja, dafür müssen wir uns zeitlich mal kurz ins Deutschland der Nachkriegszeit zurückbeamen. Im Mai 1949 wurde das Grundgesetz beschlossen, also die Bundesrepublik gegründet. Und es wurden neue Institutionen ins Leben gerufen, auch in der Justiz. Die wollte man ganz bewusst nicht alle in die Hauptstadt Bonn setzen, sondern im ganzen Land verteilen. Als erstes stand 1950 die Frage an, wo der neue Bundesgerichtshof hinkommen soll, das oberste Zivil- und Strafgericht. Da bewarben sich mehrere Städte, darunter Karlsruhe. Und die Stadt punktete damals auch mit so ganz praktischen Dingen. Es gab ein geeignetes Gebäude und zumindest ausreichend Wohnungen für die ersten Richterinnen und Richter. 1951 stand dann die nächste Entscheidung an. Wo kommt das neue Bundesverfassungsgericht hin? Es gab wieder mehrere Bewerberstädte und ein Argument für Karlsruhe war dann, was man heute wohl Synergieeffekte nennen würde. Dann können die gleich mal die Bibliothek gemeinsam nutzen und solche Dinge. Vielleicht war es auch eine kleine Entschädigung dafür, dass Karlsruhe im neuen Südweststaat Baden-Württemberg damals nicht mehr die Landeshauptstadt war. Und gerade bei einem Gericht, das die Regierung und das Parlament ja kontrollieren soll, ist so eine räumliche Trennung sicher auch nicht schlecht. Am 7. September 1951 nahm das Bundesverfassungsgericht seine Arbeit auf. Und am 28. September 1951, da war der große Festakt zur Eröffnung. Wir hören mal rein, wie der Süddeutsche Rundfunk an diesem Tag berichtet hat.
Die Stadt Karlsruhe hat wieder einmal einen ihrer großen Tage. Nach dem obersten Bundesgericht hält heute endlich auch das Bundesverfassungsgericht seinen offiziellen Einzug. Hier im Karlsruher Schauspielhaus hat sich eine zahlreiche Festversammlung eingefunden, um der feierlichen Eröffnung dieses letzten der Bundesorgane beizuwohnen. Bundespräsident Theodor Heuss und Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer werden sprechen. Aber im Mittelpunkt des heutigen Festaktes stehen doch die 24 Richter dieses neuen Gerichtes, die in ihren violetten Talaren in den hinteren Reihen des Saales Platz genommen haben. Vorne sitzt der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, der ehemalige preußische Finanzminister Dr. Hermann Höpke-Aschoff, dessen Ansprache den heutigen Festakt beenden wird.
Habt ihr genau hingehört? Auf zwei Dinge. Da war von 24 Richtern die Rede. Heute sind das nur noch 16, erklären wir später noch. Und der Reporter hat gerade von violetten Talaren gesprochen. In unserem Podcast Rote Roben quasi der Beweis dafür, dass die Verfassungsrichter zu Beginn noch andere Roben hatten als heute. Wir haben das ja gerade schon erklärt. Ganz kurzer Einschub in eigener Sache. Schon 1952, also ein Jahr nach der Gründung des Verfassungsgerichts, kam aus dem Studio Karlsruhe, in dem wir jetzt hier sitzen, die erste Radiosendung mit dem schönen Titel Aus der Residenz des Rechts. Und diese Tradition setzen wir mit der ARD-Rechtsredaktion heute fort, natürlich in einem ganz anderen Medienzeitalter. Warum das Bundesverfassungsgericht damals geschaffen wurde, das erklärt der aktuelle Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stefan Habart, auch vor einigen Jahren in unserer Doku zum 70. Geburtstag des Gerichts.
Bundesverfassungsgericht kam als eine neue Institution ins Leben der Bundesrepublik Deutschland, weil man erkannt hat, dass im Dritten Reich Rechtlosigkeit herrschte, dass Menschen getötet wurden, dass ihre Rechte missachtet wurden. Das war die Idee eines Nie wieder nach dem Dritten Reich.
Kurze Zwischenfrage, weil du es ja vorhin auch schon angesprochen hast, dass wir es noch klären. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Bundesgerichtshof, kurz BGH, und dem Bundesverfassungsgericht? Die werden ja manchmal auch verwechselt.
Der Bundesgerichtshof, das ist das höchste Zivil- und Strafgericht in Deutschland. Zivilrecht, das heißt, dass Bürger untereinander streiten. Strafrecht, das bedeutet, dass der Staat Bürger bestraft, wenn sie eine Straftat begangen haben. Der Bundesgerichtshof ist dafür die oberste Instanz. Gleichzeitig sorgt er mit seinen Entscheidungen dafür, dass das Recht in Deutschland einheitlich ausgelegt wird, also dass ähnliche Fälle von anderen Gerichten auch ähnlich entschieden werden. Das Bundesverfassungsgericht hat eine andere Aufgabe. Es ist nicht die letzte Instanz für alle Rechtsfragen, sondern es wacht darüber, dass das Grundgesetz eingehalten wird. Typische Fragen, die dort landen: Hat der Staat die Grundrechte der Bürger verletzt? Ist ein Gesetz mit dem Grundgesetz vereinbar? Und außerdem entscheidet es darüber, wenn Staatsorgane untereinander über ihre Kompetenzen streiten. Das Bundesverfassungsgericht ist also Hüter der Verfassung und als Gericht auch gleichzeitig eines der 5 Verfassungsorgane. Wir machen mal kurz die Einstiegsfrage bei Wer wird Millionär? Ordnen Sie die 5 Verfassungsorgane in protokollarischer Reihenfolge. Antwort: Erstens Bundespräsident, zweitens Bundestag, drittens Bundeskanzler, viertens Bundesrat, fünftens Bundesverfassungsgericht. Der Präsident ist also der 5. Mann im Staat und deswegen auch bei Gedenkstunden oder Staatsakten in Berlin oft mit dabei.
So, das war's mit dem kleinen Einschub zum Unterschied zwischen Bundesgerichtshof und Bundesverfassungsgericht. Und jetzt wollen wir nochmal auf die Anfangsjahre gucken. Wie liefen die denn ab? War von Anfang an eigentlich allen klar, wie wichtig das Gericht ist oder auch mal sein wird?
Nee, überhaupt nicht. Und das ist spannend. Die ersten Richterinnen und Richter haderten erstmal ganz praktisch mit ihrer neuen beruflichen Heimat. Der erste Präsident, Höpker Aschoff, den wir vorhin schon gehört haben, der fühlte sich zum Beispiel, Zitat, in die dörfliche Einsamkeit einer ehemaligen Residenzstadt versetzt. Zitat Ende. Und auch das Gericht als Institution musste sich seine Autorität erstmal erarbeiten und sich nach und nach etablieren. Am Anfang war zum Beispiel überhaupt nicht klar, dass das Gericht so ein echtes Verfassungsorgan war. Und viele Beobachter waren auch durchaus skeptisch und wussten gar nicht so genau, welche Rolle dieses neue Gericht in der Bundesrepublik eigentlich haben würde. Aber wie erlangt ein Gericht am besten Autorität? Naja, durch seine Urteile. Und da hat das neue Verfassungsgericht in den 50er Jahren einige erste Ausrufezeichen gesetzt. Es hat 1956 die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, verboten, 1957 die Meinungsfreiheit gestärkt im Lüth-Urteil und 1959 über die Gleichberechtigung von Mann und Frau entschieden und den sogenannten Stichentscheid gekippt mit Richterin Erna Scheffler. Eine unserer Geschichten in unserer Hauptfolge.
Ja, in der Folge Darf Jana 2 Mütter haben, haben wir eben auch über Erna Scheffler gesprochen, die erste Richterin am Bundesverfassungsgericht. Und wenn es um Erna Scheffler geht, dann weiß unser Kollege Christoph Kehlbach Bescheid. Er hat viel zu Erna Scheffler recherchiert und war als Autor an der Folge Darf Jana 2 Mütter haben beteiligt. Und er sitzt jetzt hier bei uns im Studio. Hi Christoph.
Hi, hallo ihr beiden.
Ja Christoph, ganz am Anfang, als das Bundesverfassungsgericht gegründet wurde, wie war da im Gericht das Zahlenverhältnis zwischen Frauen und Männern?
Insgesamt gab es damals noch 24 Richterinnen und Richter, 12 pro Senat. Inzwischen sind es ja nur noch 8 pro Senat. Aber damals waren es genau genommen 23 Richter und nur eine einzige Richterin. Das war Erna Scheffler, über die wir ja in der Folge Darf Jana 2 Mütter haben schon ausgiebig gesprochen haben.
Ja, in der Folge haben wir ja auch über das Urteil zum väterlichen Stichentscheid gesprochen, an dem Erna Scheffler als Richterin beteiligt war. Inwiefern würdest du sagen, hat es für die Entscheidung eine Rolle gespielt, dass da auch eine Frau auf der Richterbank saß?
Ich denke, das hat sicher eine Rolle gespielt, allein schon, weil Erna Scheffler da eine weibliche Perspektive in dieses eben sonst sehr männlich dominierte Gericht eingebracht hat. Und dass das wichtig ist, das hat sie auch selbst mal in einem Interview gesagt.
Ich persönlich bin der Meinung allerdings, dass das wichtig ist. Denn wir Frauen haben zwar dieselbe Acht von Verstand wie der Mann, aber wir haben andere Gesichtspunkte, die uns wichtig erscheinen, und wir haben andere Wertakzente für die Dinge, die zu beurteilen stehen. Und dass das auch zur Geltung gebracht wird, das halte ich allerdings für wichtig. Ja. Im Übrigen fällt uns im Zusammenhang mit diesen verschiedenen Wertakzenten auch manchmal was ein, was den Männern nicht einfällt. Ja.
Erna Scheffler konnte das Urteil zum Stichentscheid natürlich nicht alleine fällen, sondern eben nur mit einer Mehrheit im Senat. Aber sie hatte damals das Votum geschrieben, das heißt die Entscheidungsvorlage, die dann ja eben auch eine Mehrheit gefunden hat.
Ja, und wie ist es in den nächsten Jahren am Gericht dann eigentlich weitergegangen mit der Geschlechtergleichheit?
Ganz schön schleppend, könnte man sagen. Im zweiten Senat saß ab Gründung des Gerichts 35 Jahre lang keine einzige Richterin. Erst 1986 kam mit Karin Grashoff die erste Richterin an diesen Senat. Auch im ersten Senat saß ab 1951 bis 1994 immer nur jeweils eine Richterin im Senat.
Ja, der erste Senat wurde ja auch mit einem etwas scherzhaften Unterton als Schneewittchen-Senat bezeichnet. Warum?
Ja, ganz interessante Bezeichnung. Es gab dann ja eben die Senate mit 8 Richterinnen und Richtern. Und Schneewittchen, die lebte als einzige Frau mit 7 Männern, mit den 7 Zwergen zusammen. Und im Schneewittchen-Senat, da saßen dann eben damals auch eine Frau, eine Richterin mit 7 Männern, mit 7 Richtern. Und das bezeichnet eben, wie das in diesem ersten Senat über Jahrzehnte der Fall war. Erst 1994 gab es dann im ersten Senat 2 Frauen. In diesem Jahr wurde dann auch mit Jutta Limbach die erste Frau zur Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts ernannt.
Jutta Limbach hat übrigens nach den umstrittenen Entscheidungen zu Soldaten sind Mörder und zum Kruzifix im Klassenzimmer Mitte der 90er Jahre entschieden, dass das Gericht unbedingt eine Pressesprecherin braucht. Ich habe Jutta Limbach mal getroffen, als sie zu ihrem 80. Geburtstag im Gericht zu einem Festakt war.
Das Leben ist im Grunde genommen ein Lernprojekt bis zum letzten Atemzug,
hat sie da in ihrer Rede gesagt, die mich echt beeindruckt hat. Und einige Zeit später ist sie gestorben und ich konnte diesen Satz dann im Nachruf über sie in der Tagesschau verwenden.
Christoph, wie sieht denn heute die Situation im Bundesverfassungsgericht aus? Ist es jetzt gleich, was Männer und Frauen angeht?
Tatsächlich genau gleich, ja. Also es herrscht wirklich Geschlechtergerechtigkeit. Insgesamt gibt es 8 Richter und 8 Richterinnen. Im ersten Senat sitzen heute 3 Frauen und im zweiten gibt es 5 Richterinnen. Das heißt also insgesamt 8 und 8 Männer auch.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer Weiterentwicklung. Danke, Christoph, für die Einblicke.
Sehr gern.
Und jetzt wollen wir mal über das Gebäude sprechen, in dem das Bundesverfassungsgericht sitzt. Auf unserem Podcast-Cover ist es ja auch abgebildet. Und am Anfang sah das Gebäude aber ganz anders aus als heute.
Ja, als das Gericht 1951 gegründet wurde, da ist es erstmal ins Prinz-Max-Palais gezogen. Das ist eine Villa mitten in Karlsruhe, die es auch heute noch gibt. Und auch daran sieht man, dass sich das Gericht seinen Status als Verfassungsorgan erstmal erkämpfen musste. Denn die Villa war zwar ganz schick, aber die Arbeitsbedingungen für die Richter und die Richterin Erna Schäffler, die waren eher bescheiden. Die saßen zu dritt oder zu viert in einem Büro und mit der ganzen Familie nach Karlsruhe zu ziehen, war für die Richter auch schwierig, denn es gab noch nicht genug freie Wohnungen. Aber einmal pro Quartal, da bekamen die Richter eine Fahrt nach Hause bezahlt in der 3. Wagenklasse.
Aber das Prinz-Max-Palais als Amtssitz war erstmal nur eine Übergangslösung, oder?
Ja, eigentlich schon. Dieser Übergang dauerte aber 18 Jahre. Erst 1969 zog das Gericht ins neu gebaute Gerichtsgebäude am Karlsruher Schlossplatz. Das Gebäude, das man heute zum Beispiel aus der Tagesschau kennt.
Ja, und das ist ja auch ein Bau mit einem ganz besonderen Charakter, finde ich.
Ja, der wurde entworfen vom Berliner Architekten Paul Baumgarten. Das ist ein Gebäudekomplex aus Beton und sehr großen Glasfassaden, in dem man auch von außen reinschauen kann. Und dieser transparente Charakter, der wurde damals auch ganz bewusst gewählt. Das wollten auch die Richter so. Das Gericht sollte nach außen hin offen wirken, nicht abgeschottet. Ganz anders als die pompösen Justizpaläste aus früheren Zeiten.
Jetzt haben wir ja auch über die Anfangsjahre des Bundesverfassungsgerichts schon gesprochen. Jetzt würde mich interessieren, gab es damals eigentlich ein Vorbild für das Verfassungsgericht, wie man das aufbaut?
Es gab Gerichte, an denen man sich ein wenig orientieren konnte. In der Weimarer Republik, da gab es einen Staatsgerichtshof, aber da gab es zum Beispiel noch nicht diese Verfassungsbeschwerde, die Bürgerklage, ein wichtiges Element. Man hat ein wenig in die USA schauen können, da gab es den Supreme Court, ein oberstes Gericht, das sich auch mit Verfassungsfragen beschäftigt. Österreich hatte so ein Modell 1920, wie es dann später in etwa auch nach Deutschland kam. Aber trotzdem, dieses Bundesverfassungsgericht war in der jungen Bundesrepublik etwas Eigenes, etwas Neues, ohne echtes Vorbild.
Ja, und inzwischen ist es ja sogar so, dass das Bundesverfassungsgericht zum Vorbild für viele andere Staaten geworden ist. Vor allem nach dem Umbruch von autokratischen hin zu demokratischen Systemen. Kannst du uns da mal ein paar Beispiele nennen, Frank?
Ja, zum Beispiel Spanien. Nach dem Ende der Franco-Diktatur, Ende der 70er Jahre, hat Spanien die Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde übernommen, also dass Bürgerinnen und Bürger selbst vors Verfassungsgericht ziehen können, wenn sie ihre Grundrechte verletzt sehen. Außerdem darf in Spanien, wie auch in Deutschland, nur das Verfassungsgericht ein Gesetz für verfassungswidrig erklären. Auch Südkorea hat nach dem Ende der Militärdiktatur Verfahrensarten aus dem deutschen Verfassungsrecht übernommen. Zum Beispiel nicht nur die Verfassungsbeschwerde, auch das sogenannte Organstreitverfahren und das Parteiverbotsverfahren. Und auch Staaten in Osteuropa haben sich nach dem Ende der kommunistischen Herrschaft am Bundesverfassungsgericht orientiert. Zum Beispiel haben sie die Idee des Verfassungsgerichts als unabhängige Institution übernommen, die das Handeln der Politik kontrolliert.
So, das war jetzt ein kleiner historischer Rückblick sozusagen und Überblick über die Geschichte des Verfassungsgerichts. Jetzt wollen wir mal darüber sprechen, wie das Bundesverfassungsgericht eigentlich aufgebaut und organisiert ist. Du hast ja vorhin schon gesagt, es gab mal 24 Richterinnen und Richter, jetzt gibt es 16. Nimm uns da mal mit.
Ja, am Bundesverfassungsgericht gibt es, wie du sagst, insgesamt 16 Richterinnen und Richter. Die sind aufgeteilt in 2 Senate mit jeweils 8 Personen. Das ist der Grund, warum man in der Tagesschau je nach Urteil unterschiedliche Richterinnen und Richter sieht. Vorsitzender Richter des ersten Senats ist aktuell der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stefan Habert. Vorsitzende des zweiten Senats ist die aktuelle Vizepräsidentin Ann-Kathrin Kaufhold. Und sie leiten dann die Verhandlungen und verkünden die Urteile. Wichtig ist, jeder der beiden Senate spricht aber für das Bundesverfassungsgericht.
Diese beiden Senate haben aber unterschiedliche Aufgaben und Zuständigkeiten.
Ja, der erste Senat beschäftigt sich vor allem mit den Grundrechten, also Fragen wie weit reicht die Meinungsfreiheit oder dürfen gleichgeschlechtliche Paare bei der Adoption von Kindern anders behandelt werden als Heteropaare. Darüber haben wir ja in der Folge Darf Jana zwei Mütter haben gesprochen. Der zweite Senat beschäftigt sich mit dem Staatsorganisationsrecht. Da geht es um Konflikte zwischen Staatsorganen, wie zum Beispiel zwischen Bundestag und Bundesrat. Aber auch der zweite Senat entscheidet Fälle zu Grundrechten, wie das etwa bei Helmut Feldmann aus Folge 1 unseres Podcasts der Fall war. Der erste Senat würde die vielen Grundrechtsfälle alleine sonst gar nicht schaffen.
Ist es denn so, dass im Senat immer alle gemeinsam, also alle 8, entscheiden?
Nein, nicht immer. Es gibt auch noch kleinere Einheiten im Gericht. Das sind die Kammern, besetzt mit 3 Richterinnen und Richtern. Die meisten Fälle, nämlich fast 95%, entscheiden diese Kammern. Von den Kammern gibt's im Gericht 6. Nur die ganz großen Verfahren, die werden im kompletten Senat entschieden.
Ja, und am Gericht gehen pro Jahr knapp 5000 Verfahren ein. Und davon sind etwa 96% Verfassungsbeschwerden, also eben Klagen von Bürgerinnen und Bürgern. Und am Gericht arbeiten ja logischerweise nicht nur die Richterinnen und Richter, sondern da arbeiten noch viel, viel mehr Menschen.
Ja, natürlich. Also jede Richterin und jeder Richter hat erstmal ein Team aus 4 wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Präsident hat davon 5. Das sind oft jüngere Richterinnen und Richter aus den Gerichten der Bundesländer, die für ein paar Jahre hier ans Bundesverfassungsgericht abgeordnet werden. Die recherchieren und bereiten die Entscheidungen für die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts inhaltlich vor. Und dann gibt's natürlich auch noch die ganze Verwaltung des Gerichts. Die Poststelle, die Geschäftsstellen der Senate, Bibliothek, die Protokollabteilung, EDV, Haustechnik und so weiter. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ohne die alle würde am Gericht nicht viel funktionieren, glaube ich. Insgesamt arbeiten fast 300 Menschen am Bundesverfassungsgericht. Wer es ganz genau wissen will, auf der Homepage des Gerichts gibt's ein Organigramm. Nicht zu vergessen übrigens das Team der Bundespolizei, die das Gericht bewacht.
So, jetzt haben wir einen Eindruck davon, wie das Gericht aufgebaut ist, wer da alles arbeitet, wie viele Menschen da arbeiten. Aber wie landet ein Fall eigentlich überhaupt vor dem Bundesverfassungsgericht? Du hast ja vorhin schon gesagt, am Tag der offenen Tür war auch so ein bisschen der Weg der Verfassungsbeschwerde schon vorgezeichnet.
Ja, der häufigste Fall, das ist die Verfassungsbeschwerde. Das bedeutet, eine Person sagt, der Staat hat sie in einem ihrer Grundrechte verletzt, zum Beispiel durch ein Gesetz, ein Gerichtsurteil oder einen Verwaltungsakt. Wichtig ist, in den meisten Fällen kann man sich nicht sofort ans Bundesverfassungsgericht wenden. Man muss erstmal den Instanzenzug durchlaufen, was ziemlich anstrengend sein kann und dauert. Ausnahmsweise kann man auch direkt nach Karlsruhe gehen, zum Beispiel wenn man gegen ein Gesetz klagen möchte, das einen ganz direkt betrifft. So war das beim Sterbehilfegesetz in Folge 1, gegen das Helmut Feldmann direkt geklagt hat.
Dann nehmen wir mal an, der Instanzenzug ist durch. Was passiert dann? Schreibt man dann einfach einen Brief ans Bundesverfassungsgericht?
Ja, genau, das kann man so machen. Man kann sogar noch einen Fax schicken. Das war jahrelang sogar das Mittel der Wahl. Ziemlich oldschool. Einfach eine E-Mail schicken als Privatperson geht nicht. Elektronischer Rechtsverkehr, das geht nur über die Anwälte.
Und braucht man, um eine Verfassungsbeschwerde einreichen zu können, einen Anwalt?
Nein, das braucht man nicht zwingend. Erst für eine mündliche Verhandlung im Gerichtssaal, da braucht man dann einen Anwalt. Aber weil die Hürde, mit einer Verfassungsbeschwerde auch Erfolg zu haben, extrem hoch ist, empfiehlt es sich schon irgendwie, sich vorher von einem Anwalt oder einer Anwältin beraten zu lassen.
Muss man denn dafür was bezahlen für die Verfassungsbeschwerde? Gibt es da irgendwelche Gerichtsgebühren, die ich dann entrichten muss?
Nein, eine Verfassungsbeschwerde einzureichen, das kostet nichts. Wichtiger Grundsatz. Wenn man aber ständig Verfassungsbeschwerden einreicht, um das Gericht lahmzulegen, dann kann das Gericht eine Missbrauchsgebühr von bis zu 2600 Euro auferlegen. Aber das gilt nur für Extremfälle.
Und dann, wie geht's dann weiter? Wie ist der Weg der Verfassungsbeschwerde, also in Kurzform?
Ich bleibe mal ganz klassisch beim Brief. Der Brief mit der Verfassungsbeschwerde kommt in der Poststelle des Gerichts an. Von da wird die Verfassungsbeschwerde dann weiterverteilt. Es wird geprüft, ob sie vollständig ist, ob alle Unterlagen da sind. Und wenn das passt, wird der Fall einem der beiden Senate zugeordnet. Innerhalb dieses Senats übernimmt dann eine Richterin oder ein Richter den Fall, der sogenannte Berichterstatter. Wer welchen Fall bekommt, das ist im Voraus genau nach Themen festgelegt, nämlich im Geschäftsverteilungsplan. Der Berichterstatter gibt den Fall dann weiter an seine wissenschaftlichen Mitarbeiter. Die bereiten den Fall dann vor. Dann stellt sich noch die Frage, reicht hier eine Entscheidung in der Kammer, also in der Dreierbesetzung, oder muss der Senat entscheiden, also 8 Richterinnen und Richter, zum Beispiel, weil es um sehr grundsätzliche verfassungsrechtliche Fragen geht. Am Ende schreibt der Berichterstatter einen Entscheidungsvorschlag, das sogenannte Votum. Er ist also besonders gut im Fall drin, hat aber bei der Abstimmung am Ende nicht mehr Einfluss als andere, also auch nur eine Stimme im Senat. Übrigens nur ein kleiner Teil der Verfassungsbeschwerden werden zur Entscheidung angenommen. Inhaltlich werden sie aber alle geprüft.
Okay, gehen wir mal davon aus, unser Fall hat's geschafft. Er wurde zur Entscheidung angenommen. Das Votum steht. Wie geht's dann weiter?
Dann wird beraten. Wenn es eine mündliche Verhandlung im Gerichtssaal gibt, dann gibt's am Ende auch eine öffentliche Urteilsverkündung. Das sind dann die Fälle, in denen wir im Fernsehen die Bilder aus dem Gerichtssaal zeigen können, also auch die roten Roben. Wenn es keine mündliche Verhandlung gibt, dann steht am Ende des Verfahrens ein schriftlicher Beschluss, der dann auf der Webseite des Gerichts veröffentlicht wird. Manchmal verbunden mit einer Pressemitteilung. Die kommt dann immer, in aller Regel, morgens um 9.30 Uhr per E-Mail. Die rein schriftlichen Beschlüsse sind der Normalfall. Verhandlung und Urteil im Gerichtssaal die Ausnahme. Das gibt's nur so 8 bis 10 Mal pro Jahr.
Bei den Beratungen im Gericht darf ja niemand außer den Richterinnen und Richtern dabei sein. Jeder Senat hat ein eigenes Beratungszimmer im Gebäude mit den Büros der Richterinnen und Richter. Der erste Senat sitzt, Überraschung, im ersten Stock und der zweite im, genau, zweiten Stock. Das sind jeweils so Eckzimmer mit großen Glasfronten, durch die man in den Karlsruher Schlosspark schauen kann. Und in dem Raum, also in dem Beratungszimmer, steht ein viereckiger Tisch mit 8 Stühlen drumherum. In den Regalen an den Wänden stehen die Bücher mit früheren Entscheidungen des Gerichts und Gesetzeskommentare. Susanne Bär nimmt uns mal sozusagen in Gedanken mit ins Beratungszimmer.
Auf dem Tisch liegen Bleistifte, Radiergummis und Anspitzer und ein paar Blätter Papier. Ein Grundgesetz bringt man sich selbst mit und bei den Beratungen ist ganz entscheidend kein Handy, kein Laptop, keine Elektronik, sondern man guckt sich da tief ins Auge und man sitzt relativ nah beieinander. Es ist natürlich ein viereckiger Tisch, es sind gleich hohe Stühle, es ist die gleiche Ausstattung, es sind die gleichen Kaffeetassen, es ist alles gleich, um in dem Raum was zu erzeugen, was das Gericht trägt, nämlich wir haben hier alle gleich viel zu sagen.
Auch im zweiten Senat gelten die gleichen Bedingungen. Das hat uns der frühere Präsident des Gerichts gesagt, Andreas Voskuhle. Er war damals Vorsitzender des zweiten Senats.
Man geht da hin, muss vorher sein Handy abgeben, seinen Computer. Man sitzt dort nur mit Bleistift und einem Stück Papier und vielleicht noch 1, 2 Akten. Und alle sind sehr konzentriert. Man wird nicht gestört. Es gibt sonst niemanden, der in diesem Raum sein darf. Und teilweise sitzt man durchaus 2, 3, auch mal 4 Tage hintereinander dort und versucht, etwas wirklich zu durchdenken und zu einem Ergebnis zu führen.
Die Beratung selbst, die läuft in beiden Senaten aber unterschiedlich ab.
Im zweiten Senat ist es so, dass eine erste Runde gemacht wird und der Jüngste, Dienstjüngste muss anfangen und muss sagen, wie er den Fall ungefähr sieht. Dann macht man eine erste Runde und jeder sagt einmal so, wie er das sieht und dann stellt man schon fest, ist man nah beieinander oder liegt man sehr weit auseinander? Wo sind die Problempunkte? Und dann muss der Vorsitzende das so ein bisschen gliedern und sich überlegen, wie man jetzt vor dem Hintergrund weiter verfährt und wie man das so nach und nach dann abschichtet. Und je nachdem, wie komplex das ist, dauert das vielleicht nur 4, 5 Stunden. Das kann aber eben auch mal mehrere Wochen dauern.
Im ersten Senat, dem Senat, dem ich angehörte, melden sich Menschen und in der Reihenfolge der Meldungen kommen die dann auch dran. Das heißt, der Vorsitzende führt eine Liste ganz strikt nach Meldungen und da gucken auch alle mit Argusaugen drauf, dass da ja niemand vorgezogen wird. Und in der Reihenfolge wird gesprochen. Diejenige oder derjenige, die das Verfahren vorbereitet haben, also Berichterstattung gemacht haben, haben immer die Möglichkeit aufzuklären, also dazwischen zu gehen. Das ist so eine Art Sonderrecht, aber an sich ganz normal in der Reihenfolge der Meldungen.
Und im Beratungszimmer, da kann es auch mal richtig laut werden.
Ja, es wird schon laut und es ist auffällig, dass all die Höflichkeitsadressen, die man vielleicht aus wissenschaftlichen oder sonstigen Zusammenhängen kennt, dass die dort keine Rolle spielen. Also, lieber Herr Kollege, was Sie gerade gesagt haben, finde ich sehr interessant. Ich hätte eine kleine Anmerkung zu dem zweiten Teil von dem, was Sie gesagt haben. Diese ganze Freundlichkeit fällt weg und es wird ziemlich hart zur Sache gesprochen und man nimmt es nicht persönlich. Ganz überwiegend nicht. Manchmal gibt es schon ein bisschen Verletzungen, es wird auch mal geweint und es wird auch mal ein bisschen gebrüllt. Das gehört auch dazu. Seltener. Aber wenn man mehrere Tage zusammen in einem sehr kleinen Raum sitzt und über Fragen wie Leben und Tod diskutiert, dann ja, gehen auch mal die Gäule mit einem durch. Das ist normal, da muss man mal kurz unterbrechen und dann eben weitermachen. Aber ganz überwiegend sind alle das gewöhnt, dass es hart ist, dass man die Dinge nicht persönlich nehmen darf und dass man sehr stark kritisiert wird.
Ganz zentral bei den Beratungen ist das Beratungsgeheimnis.
Das Beratungsgeheimnis schützt das Gericht, aber es ermöglicht dem Gericht vor allen Dingen auch mal voneinander zu lernen. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich in die Beratung gekommen bin, sehr sozusagen gut vorbereitet, was vorgetragen habe. Und dann irgendwann eine Kollegin sagte, prüft man nicht in der Reihenfolge. Das war ehrlich gesagt richtig peinlich. Das war nämlich ein Anfängerfehler. Ich hatte tatsächlich in so einem Prüfungsaufbau, wie man das juristisch nennt, also in der Frage, ist das Grundrecht anwendbar und ist es verletzt, was verwechselt. Und alle guckten so etwas freundlich auf den Tisch und die Sache ging zum Fenster raus. Ich kann darauf bauen, dass nie jemand von denen erzählen wird, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Und ich werde auch Ihnen nicht erzählen, wo ich ihn gemacht habe, wann ich ihn gemacht habe und worauf es dann am Ende ankam. Hinter den Entscheidungen stehen immer alle. Und niemand wird rauskriegen, wer wie wo was gesagt hat, wer wann welchen Satz erfunden hat, wer wann welche Formulierung beigesteuert hat.
Beratungsgeheimnis heißt übrigens auch, nicht mal die beiden Senate untereinander dürfen über die Beratungen sprechen.
Hat der Präsident oder die Vizepräsidentin bei der Abstimmung eigentlich mehr Macht als die anderen Richterinnen und Richter im Senat?
Also er leitet die Beratungen und da ist es sicher auch Typfrage, wie man das so macht. Und er repräsentiert das Gericht nach außen. Aber bei der eigentlichen richterlichen Arbeit, da hat er bei der Abstimmung eine Stimme wie alle anderen im Senat auch. Wenn eine Verfassungsbeschwerde Erfolg haben soll, dann braucht es dafür mindestens 5 der 8 Stimmen im Senat. Also mindestens 5-3. Bei 4-4, da hätte die Verfassungsbeschwerde keinen Erfolg.
Damit die Stimmung im Senat gut bleibt, sind auch gemeinsame Aktivitäten wichtig, hat uns Andreas Voskuhle erzählt.
Und der Präsident muss gucken, dass eben in seinem Senat die Leute zusammenkommen. Das geht nur durch Kommunikation, indem man den Leuten sie überzeugt, indem man Wege aufzeigt, wie man zusammenkommen kann, Vorschläge macht. Und gleichzeitig sind beide Vorsitzenden dafür verantwortlich, dass die beiden Senate nicht so sehr auseinanderdriften. Also sie muss immer wieder zusammenführen, muss man sich Dinge überlegen, wie man das macht. Also ich habe dann zum Beispiel vorgeschlagen, wir machen einen gemeinsamen Kochkurs oder wir fahren zusammen zum Skifahren, damit es irgendwie auch so ein Gemeinsamkeitsgefühl gibt. Sonst sind die Senate unterschiedlich von ihrer Kultur. Das ist etwas, was man erst richtig kennenlernt, wenn man am Gericht ist.
Lange war es übrigens so, dass sich die Richterinnen und Richter gesiezt haben, außer die, die sich eh schon kannten. Das hat sich vor ein paar Jahren wohl geändert. Mittlerweile duzen sich die Richterinnen und Richter untereinander, haben wir in unseren Interviews für diesen Podcast erfahren.
Dann haben wir uns fürs Duzen entschieden und jetzt duzen sich alle. Und in dem Augenblick, in dem man also in den Senat gewählt wird, hat man da keine freie Entscheidung, sondern dann duzen einen alle und man duzt sie auch. Ich glaube, wichtig ist, dass es einheitlich ist. Man hätte auch auf ein allgemeines Sie einigen können. Jetzt ist es manchmal vielleicht ein bisschen freundlicher, ein bisschen netter mit dem Du. Aber man darf sich davon nicht täuschen lassen. Die Distanz bleibt. Und es sind nicht die Freunde, mit denen man da sitzt, sondern das sind Kolleginnen und Kollegen, mit denen man hart ringen muss.
Hart gerungen wird am Gericht allerdings nicht nur über Verfassungsbeschwerden. Denn, noch kurz fürs Protokoll, es gibt ja noch andere Verfahrensarten als die Verfassungsbeschwerde für Bürgerinnen und Bürger.
Ja, die Verfassungsbeschwerden, also die Bürgerklage, steht sehr im Vordergrund. Aber es gibt auch noch andere Verfahrensarten, zum Beispiel die Normenkontrolle, bei der ein unteres Gericht oder ein Teil des Bundestages dem Verfassungsgericht ein Gesetz zur Prüfung vorlegt. Dann gibt's den Organstreit, in dem Verfassungsorgane untereinander streiten, zum Beispiel, ob die Bundesregierung Rechte des Bundestags verletzt hat. Den Bund-Länder-Streit gibt's auch noch, da spricht der Name schon für sich. Und das Parteiverbotsverfahren. Nur das Bundesverfassungsgericht kann auf Antrag von Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung eine Partei verbieten oder ihr die staatliche Finanzierung streichen.
Arbeitstage mit all diesen Verfahren, die können durchaus lang sein. Da muss man sich dann auch mal ausruhen, hat uns der frühere Präsident des Gerichts, Andreas Voskuhle, verraten.
Seit ich auf dem Gymnasium bin, versuche ich Mittagsschlaf zu machen, mache ich Mittagsschlaf und habe auch immer dafür gesorgt, dass es ein Sofa in meinem Büro gibt und so auch im Bundesverfassungsgericht. Als mich das erste Mal der Kollege Landau auf dieser Liege entdeckt hat, war er etwas irritiert. Ich habe danach immer das Zimmer abgeschlossen, aber habe daran festgehalten.
Ja, sowas erfährt man auch nicht alle Tage. Das war jetzt wirklich ein Blick hinter die Kulissen. Und das war's auch mit unserer Hintergrundfolge. Unser Blick hinter die Kulissen des Bundesverfassungsgerichts. Danke Frank, danke Christoph, danke an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ich habe dich immer unterstützt mit allem, was du gemacht hast, beruflich, sportlich. Und ich habe einfach das Gefühl, dass deine Unterstützung nicht da ist, sondern dass ich alleine bin mit diesem Ganzen, was wir uns beide gemeinsam aufgebaut haben.
Ich glaube, meine größte Sorge wäre, können wir unsere Beziehung, so wie sie jetzt besteht, weiterführen.
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR2.
Hi, ich bin Maria Richter, eure Host vom Podcast Die Paartherapie. Und ich freue mich, dass ich euch sagen kann, es gibt eine neue Staffel in ARD Sounds und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und in dieser Staffel haben wir 7 ganz tolle Paare für euch. Es geht um Betrug, um offene Beziehungen, um Verletzungen, die so tief sitzen, dass sie fast nicht zu überwinden sind.
Er hat mich verlassen mit den Worten, seit 9 Monaten liebe ich eine andere. Seit 3 Wochen habe ich eine Wohnung und ich wusste nichts.
Einmal hat er auch gesagt, er sieht ein Mädel und dann, ich weiß, sie zieht nächste Woche bei ihm ein. Boah, in die könnte ich mich verlieben. Und ich so, du Arsch.
Aber mittlerweile sehe ich die Situation auch schon bedrohlicher. Also wenn es so weiterläuft, dann denke ich, werden wir uns auch irgendwann trennen.
Die 6. Staffel von unserem Podcast Die Paartherapie gibt es jetzt in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns auch gerne, damit ihr keine Folge verpasst.